Deutschlandfunk Doku-Serien.
Aufgabe jedes Strafverfahrens ist es, die Begründetheit der Anschuldigungen zu überprüfen, die von der Staatsanwaltschaft erhoben werden, und nur die Umstände zu erforschen, die zur Entscheidung über diese Angeschuldigten geklärt werden müssen. Das Gericht hat nicht das Recht, andere Ziele anzustreben und würde, wenn es den ihm vorgezeichneten Weg verlassen wollte, in eine Uferlosigkeit geraten, die ihm eine Entscheidung unmöglich machen würde.
Vorsitzender Richter Hans Hofmeier bei der Urteilsbegründung des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses 1965.
Fünf Reihen Stühle, die meisten Plätze wegen der Corona-Pandemie gesperrt. Über mir die Pressetribüne, vor mir eine Plexiglasscheibe, die bis zur Decke reicht, und dahinter ein großer, hell getäfelter Raum. Gerichtssaal 165C des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main. An der Stirnseite die Richterkanzel, darüber das hessische Wappen. Die übrigen Plätze und Pulte sind in U-Form angeordnet. In der Mitte, mit dem Rücken zum Publikum, der Zeugenstand. Ein Anwalt zieht sich im Laufen seine Robe über die Schultern. Ein anderer blättert in einem riesigen Aktenstapel. Zwei Justizwachtmeister besprechen etwas am Eingang stehend. Dann verteilt einer von ihnen Kopien an alle Prozessbeteiligten. Der Raum ist voll. Aber die Stimmen dringen nur leise zu mir. Es muss an der Plexiglasscheibe liegen, die mich und alle anderen ZuschauerInnen vom Geschehen trennt. Ich bin Marie Schwesinger, 35 Jahre alt, Theaterregisseurin. Ich bin zum ersten Mal hier. Zum ersten Mal überhaupt in einem Gerichtsprozess. Alle außer mir scheinen die Regeln schon zu kennen. Wie verhalte ich mich in einem Prozess, der schon jetzt als historisch bezeichnet wird? Am 1. Juni 2019 ist der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen worden. Es ist der erste rechtsextrem motivierte Mord an einem Politiker seit dem Ende der NS-Zeit. Ein Mann steigt abends in sein Auto, fährt in das nordhessische Wolfhagen-Ister und nimmt eine Pistole aus dem Handschuhfach seines Autos. Er steigt aus, lädt die Waffe durch und nähert sich dem Wohnhaus über eine Pferdekoppel. Er betritt die Terrasse, bleibt an der Hausecke stehen, wartet, bis Walter Lübcke aus dem Haus tritt. Lübcke hat sein Handy in der Hand, schaut gerade nach Ferienhäusern für einen Kurzurlaub. Zum ersten Mal übernachtet heute sein Enkelkind bei ihm. In einigen Metern Entfernung ist die alljährliche Weizenkirmes zu hören. Gerade setzt sich Lübcke in einen der Terrassenstühle. Da hebt der Eindringling den Arm auf Schulterhöhe und drückt ab. Das ist eine mögliche Variante der Tat, die damals 2020 im Raum steht. Es kann aber auch alles ganz anders gewesen sein. Denn der Hauptangeklagte Stefan E. hat nicht nur ein, sondern im Laufe der Zeit gleich drei unterschiedliche Geständnisse abgelegt. Mal war er allein am Tatort, mal war eine zweite Person am Tatort dabei. Mal hatte er absichtlich geschossen, mal belastet er den Mitangeklagten Markus H. Welche der Varianten stimmt, das soll jetzt das Gericht klären. Ich schaue in den Verhandlungssaal, versuche mir einen Überblick zu verschaffen. Plötzlich wird es still. Vier Personen haben den Raum betreten und bleiben hinter den Plätzen mit der Aufschrift Lübcke stehen. Eine Frau mit dunklen Haaren, zwei jüngere Männer Anfang 30 und ihr Anwalt. Fast gleichzeitig geht die Tür gegenüber auf. Ein Justizwachtmeister führt einen hochgewachsenen Mann herein, nimmt ihm die Handschellen ab. Stefan E. hat ein kantiges Gesicht. Die blonden Haare sind zur Seite gekämmt. Sein Blick wirkt verschlossen, undurchsichtig. Er geht links zu seinen Verteidigern, bespricht etwas, setzt sich. Der Mitangeklagte Markus H. in der Reihe vor ihm sitzt bereits. Die Verhandlung scheint gleich loszugehen. Erst jetzt fällt mir auf, dass die Mitglieder der Familie Lübcke sich nicht gesetzt haben. Sie stehen hinter ihren Stühlen und fixieren die mutmaßlichen Täter mit ihren Blicken. Die RichterInnen kommen herein. Alle stehen auf, auch die Leute im Zuschauerraum. Dann setzen sich alle wieder, die Verhandlung beginnt. Und noch immer starren die Mitglieder der Familie Lübcke die Angeklagten unverhohlen an. Es sind Blicke der Wut und der Aufforderung, die auch uns im Zuschauerraum gelten. Schaut hin. Schaut genau hin, was hier passiert. Rechtsextreme vor Gericht. Prozessbeobachtungen aus Saal 165c. Von mir, Marie Schwesinger. Folge 1. Botschaftstaten. Also, ich bin Marie, Theaterregisseurin und Autorin. Und mit Gerichtsprozessen habe ich eigentlich nichts am Hut. Aber dann sitze ich Ende November 2020 im Zuschauerraum von Gerichtssaal 165c des Frankfurter Oberlandesgerichts. Eigentlich wollte ich nur einmal kommen, schauen, wie so ein Gerichtsprozess funktioniert. Dann bin ich geblieben. 2 Jahre lang. Habe Prozess um Prozess verfolgt, habe angefangen zu recherchieren. Zu rechtem Terror, zu rechtsextremen AnwältInnen, Feindeslisten und Drohschreiben, zu Munitionsdepots und verschwundenen Waffen, zu Netzwerken in Polizei und Bundeswehr und zu historischen Verbindungslinien bis zurück in die Weimarer Republik. Angetrieben von der Frage, wiederholt sich gerade die Geschichte? Und ist unsere Demokratie fähig, sich dagegen zu wehren? Unmerklich ist das Thema immer näher an mich herangerückt. Vom Mord an Walter Lübcke, dem Angriff auf Ahmed I., den Plänen des Soldaten Franco A., bis zu den Drohbriefen des sogenannten NSU 2.0. Alle Gerichtsprozesse haben direkt in meiner Nachbarschaft, in Frankfurt am Main, stattgefunden. Und irgendwann ist mir klar geworden, ich bin hier mehr als nur Zuschauerin.
Hallo Marie, wie steht's um deine Zeit?
Angefangen hat alles mit einer Mailbox-Nachricht auf meinem Handy. Es ist August 2020. Ich arbeite gerade an einem Theaterstück über die Frankfurter Auschwitz-Prozesse der 60er Jahre. Es stimmt also nicht ganz, dass ich bis dahin gar nichts mit Prozessen zu tun hatte, nur eben nicht mit heutigen Verfahren. Ich sitze an meinem Schreibtisch, um mich ein Berg aus Zetteln und Notizen, da sehe ich die Nachricht auf meinem Handy.
Gib mal ein Lebenszeichen, vielleicht können wir was vereinbaren. Bis bald, mach's gut, tschüss.
Die Nachricht kommt von Gerhard Wiese. Kennengelernt haben wir uns während meiner Recherche zum ersten Auschwitz-Prozess, der von 1963 bis 1965 ebenfalls in Frankfurt am Main stattgefunden hat. Ein Gerichtsverfahren, das die Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen in Deutschland erst so richtig in Gang gesetzt hat. Als Gerhard Wiese so alt war, wie ich es jetzt bin, schrieb er als Staatsanwalt gerade die Anklageschrift gegen zwei der schlimmsten Täter von Auschwitz. Aufgrund seiner immensen Wichtigkeit wurde der gesamte Prozessverlauf auf Tonband aufgezeichnet und steht heute im Internet frei zur Verfügung.
Zunächst Ihr Personal, und Sie heißen mit Vornamen?
Gerhard.
Gerhard Wiese, wie alt?
36 Jahre alt.
36 Jahre alt, verheiratet, Staatsanwalt in Frankfurt am Main, mit den Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert. Jawohl.
Gerhard Wiese ist einer der letzten Prozessbeteiligten, die noch am Leben sind. Er ist 95 Jahre alt, lebt wie ich in Frankfurt. Seit ein paar Monaten sehen wir uns regelmäßig zu Kaffee und Kuchen. Eigentlich muss ich die Proben für mein Theaterstück vorbereiten, aber dann rufe ich ihn doch kurz zurück. Das Erste, was er am Telefon zu mir sagt, er hat gestanden. Dann erzählt er vom Gerichtsprozess um den Mord an Walter Lübcke, dem Kasseler Regierungspräsidenten, und von dem mutmaßlichen Täter Stefan E. Warum ich da nicht mehr hingehe, fragt Gerhard Wiese. Das geht nicht, meine ich zu ihm. Ich habe Proben, mein Stück über die Auschwitz-Prozesse. Lass die 60er Jahre sein, sagt er bestimmt. Und schau dir an, was jetzt gerade in der Stadt passiert. Das ist ein historischer Prozess und er passiert direkt vor deiner Haustür. 3 Monate später gehe ich dann tatsächlich hin. Es ist November 2020 und die zweite Welle der Corona-Pandemie hat Fahrt aufgenommen. Die Theater sind geschlossen, das öffentliche Leben wird heruntergefahren, aber die Gerichte, die sind weiterhin offen. Das Frankfurter Oberlandesgericht befindet sich in der Nähe der Konstablerwache, mitten in Frankfurts Innenstadt. Gerichtssaal 165 ist in Gebäude C untergebracht, einem etwas trostlos aussehenden grau-grünen Würfel. Am Eingang steht ein Justizwachtmeister mit einem Klemmbrett. Er notiert sich meine persönlichen Daten, gibt mir eine Platzkarte mit der Nummer 8. Ich möchte mein Handy mit reinnehmen und mein Notizbuch. Beides wird mir nicht gestattet. Mitschreiben darf nur, wer eine Presseakkreditierung hat oder die Genehmigung des vorsitzenden Richters. Habe ich beides nicht. Bin ja eher spontan hier. Und dann sitze ich da in der dritten Reihe ganz rechts. Sehe, wie sich der Gerichtsraum füllt. Höre die gedämpften Gespräche der JournalistInnen auf der Pressetribüne. Sehe das Durcheinander von Justizwachtmeistern, ProtokollantInnen, Fernsehteams und AnwältInnen. Sehe, wie die Familie Lübcke den Raum betritt. Wie der Hauptangeklagte Stefan E. hereingeführt wird. Sehe, wie die Hinterbliebenen der Familie Lübcke ihn und den Mitangeklagten Markus H. mit ihren starren Blicken fixieren.
Das Ziel war schon, es den Angeklagten auch so schwer wie möglich zu machen, dass sie der Familie in die Augen gucken müssen. Ja, und das über einen sehr langen Zeitraum. Das war uns schon wichtig.
Dirk Metz war früher Sprecher der hessischen Landesregierung. Heute leitet er eine Kommunikationsfirma im Frankfurter Westend. Walter Lübcke kennt er schon lange. Im Gerichtsprozess hat er die Familie als ihr Pressesprecher begleitet.
Kurz nach der Bürgerversammlung war Walter Lübcke hier. Hier, genau da, wo Sie sitzen, hat Walter Lübcke gesessen. Und dann haben wir uns unterhalten über Gott und die Welt. Und dann bin ich irgendwann auf die Bürgerversammlung gekommen und habe ihn so einfach angeflaxt nach dem Motto, naja, Walter, da hast du ja ganz schön einen rausgehauen. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, ja, musste sein, die waren so frech und denen musste ich mal Einhalt gebieten.
Die Bürgerversammlung, von der Dirk Metz spricht, spielt auch im Prozess immer wieder eine Rolle. Im Herbst 2015, als mehr und mehr geflüchtete Menschen nach Deutschland kommen, organisiert Walter Lübcke eine öffentliche Versammlung in Lohfelden in der Nähe von Kassel. Er möchte die BewohnerInnen über die Eröffnung einer Geflüchtetenunterkunft informieren. Als Kasseler Regierungspräsident gehört das zu seinen Aufgaben. Bis 2009 war er hessischer Landtagsabgeordneter der CDU. Jetzt ist er Chef von über 1000 BeamtInnen in Nordhessen. Die Stimmung am Versammlungsort ist aufgeheizt. GegnerInnen und BefürworterInnen der Asylpolitik sind gekommen. Immer wieder gibt es Zwischenrufe, aber Walter Lübcke nimmt kein Blatt vor den Mund, wie ein YouTube-Video zeigt.
Ich bin stolz darauf, dass wir als Regierungsvideo mit der Mannschaft, mit den Ehrenamtlichen hier dazu beitragen, dass wir hier eine tolle Schule haben, dass wir mit Kirchen hier eine Wertevermittlung haben, wo wir sagen, es lohnt sich in unserem Land zu leben. Und da muss man für Werte eintreten und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen.
Aufgenommen hat dieses Video der Mitangeklagte Markus H. Er steht damals ganz hinten in dem überfüllten Saal. Neben ihm sein Bekannter Stefan E., der lautstark »Verschwinde« in Richtung Bühne ruft. Bei meiner Recherche zu rechtsextremen Anschlägen der letzten Jahrzehnte bin ich immer wieder auf einen Begriff gestoßen. Botschaftstat. Opfer und betroffene Personen werden von den TäterInnen nicht aufgrund einer persönlichen Feindschaft, sondern stellvertretend für eine Gruppe angegriffen. Zeitpunkt und Ort werden bewusst gewählt. Die TäterInnen veröffentlichen Manifeste, in denen sie sich auf vorangegangene Taten beziehen. Oder sie streamen ihren Angriff live ins Internet, um Gleichgesinnte zur Nachahmung aufzufordern. Das rassistische Attentat auf das Olympia-Einkaufszentrum in München 2016 zum Beispiel hat am Jahrestag der Anschläge des Rechtsextremisten Anders Breivik auf ein Zeltlager auf der norwegischen Insel Utøya stattgefunden. Und der Halle-Attentäter streamte am 9. Oktober 2019 seinen Angriff auf die Synagoge und den Kiezdöner live im Internet. Ist auch der Angriff auf Walter Lübcke eine Botschaftstat? Und reichen die Tatmuster, Ideologien und Vorgehensweisen der mutmaßlichen Täter vielleicht noch viel weiter zurück als in die letzten Jahre? Wenn man sich die beiden deutschen Demokratien, die Weimarer Republik und die Bundesrepublik, anschaut, dann liegen zwischen dem letzten rechtsextrem motivierten Mord an einem Politiker im demokratisch verfassten Deutschland und dem gewaltsamen Tod von Walter Lübcke knapp 100 Jahre. Wie gesagt, im demokratisch verfassten Deutschland. Während der NS-Diktatur gab es natürlich noch sehr viel mehr rechtsextrem motivierte Morde an PolitikerInnen. Aber bleiben wir in der Weimarer Republik, der ersten Demokratie Deutschlands. Es ist der 28. Oktober 1921. Im Volksbildungsheim in der Frankfurter Innenstadt hat sich eine beachtliche Menschenmenge zusammengefunden. Der Redner des heutigen Abends ist Walter Rathenau, Minister für Wiederaufbau in der Jungen Republik. Die Stimmung ist aufgeheizt. Es soll um den Versailler Friedensvertrag gehen, um Reparationszahlungen in Milliardenhöhe an die alliierten Siegermächte. 3 Jahre ist die Kriegsniederlage her und noch immer hält sich in der Bevölkerung hartnäckig das Gerücht, dass das deutsche Heer im Felde ungeschlagen sei, dass Verräter in den eigenen Reihen der deutschen Armee den Dolch von hinten in den Rücken gestoßen hätten. Ihr kennt sie wahrscheinlich, die berühmte Dolchstoßlegende. Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg von der obersten Heeresleitung hatte Walter Rathenau vor wenigen Monaten bei einer Anhörung im Reichstag als einen solchen Verräter dargestellt. Seitdem haben Drohbriefe und antisemitische Schmähungen gegen den jüdischen Politiker Rathenau zugenommen. Der Auftritt in Frankfurt am Main ist deshalb nicht leicht für ihn. Doch Walter Rathenau tritt selbstbewusst vor sein Publikum.
Es ist dringend nötig, dass der Konfliktstoff, der in unserem Lande aufgespeichert ist, dass das rasende Hassgefühl, das von Schicht zu Schicht im Lande sich nähert, wieder abgebaut wird. Niemals wieder können wir das Land so aufbauen, wie es aufgebaut gewesen ist, auf reiner Autorität und auf militärischer Disziplin des Ganzen. Wir können es in Zukunft nur aufbauen auf dem freien Willen zur Mitarbeit zur gemeinschaftlichen Organisation. Dies aber heißt Demokratie.
An eine Säule gelehnt stehen 2 Männer, die im überfüllten Saal keinen Sitzplatz mehr bekommen haben. Sie beobachten den Politiker genau. Der jüngere von den beiden wird wenige Monate später die Wohngegend des Ministers in Berlin auskundschaften. Der andere wird Walter Rathenau aus nächster Nähe in den Kopf schießen. Als ich zum ersten Mal von dieser Szene lese, wird mir ganz anders. Es ist eine Kleinigkeit und doch eine unglaubliche Parallele, denn fast 100 Jahre später wiederholt sich diese Szene in einer verblüffenden Ähnlichkeit. 2015, bei der Bürgerversammlung in Luffelden, auf der Walter Lübcke Angela Merkels Asylpolitik und unsere Demokratie verteidigt. Wieder ist es Oktober. Wieder ist die Stimmung aufgeheizt. Und hinten im Raum stehen 2 Männer, die im überfüllten Saal keinen Sitzplatz mehr bekommen haben. Einer von ihnen filmt die Rede Lübkes, stellt sie später stark verkürzt ins Internet und löst damit eine Hasswelle gegen den Politiker aus. Der andere wird Walter Lübcke aus nächster Nähe in den Kopf schießen. Im Gerichtssaal 165c eröffnet der Vorsitzende Richter Thomas Sagebiel den 33. Verhandlungstag. Unter all dem Schwarz fallen mir die roten Roben der Bundesstaatsanwälte besonders auf. Hier sitzt nicht die städtische Staatsanwaltschaft, wie sonst üblich, sondern die Generalbundesanwaltschaft, die höchste Anklagebehörde Deutschlands.
Der Generalbundesanwalt wird immer dann zuständig, auch dann, wenn es um eine Mordtat geht, wenn ein politischer Hintergrund im Raum steht.
Matthias Jahn ist Professor für Strafrecht an der Goethe-Universität Frankfurt und im Nebenamt Richter am Frankfurter Oberlandesgericht.
Oder wenn ein sehr schweres sogenanntes Staatsschutzdelikt vorliegt, das die Sicherheit des Staatsgebildes als solches in Mitleidenschaft geraten lassen könnte. Nur in diesen Fällen kommt die Bundesanwaltschaft ins Spiel und übernimmt dann von den landgerichtlichen Kolleginnen und Kollegen die Ermittlungen.
Die Anwesenheit der Bundesanwälte zeigt also die Wichtigkeit, die diesem Gerichtsverfahren beigemessen wird. Nur mühsam kann ich der juristischen Sprache folgen. Aus kleinen Details werden plötzlich große Fragen. Ein Tankwart aus Nordhessen soll aussagen, ob Stefan E. in der Tankstelle mit Karte oder Bargeld bezahlt hat, ob er 1 oder 2 Getränke gekauft hat, ob Markus H. mit in der Tankstelle war, ob diese Tankstelle möglicherweise der Ort war, an dem die Angeklagten den Mord an Lübcke besprochen haben. Es geht um eine Dekowaffe des Mitangeklagten, dann um die Kaufquittung eines Messers. Mein Sitznachbar beginnt fieberhaft mitzuschreiben. Als die Verhandlung kurz unterbrochen wird, frage ich ihn, was es mit diesem Messer auf sich hat. Er erzählt mir vom Fall Ahmed I. Neben dem Mord an Walter Lübcke wird Stefan E. vorgeworfen, den irakischen Geflüchteten Ahmed I. aus rassistischen Motiven mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben. Genau wie die Lübcke-Familie ist Ahmed I. Nebenkläger in diesem Prozess. Als Nebenkläger schließt man sich formal der Anklage durch die Staatsanwaltschaft an, kann aber eigene Fragen stellen, die Ladung von ZeugInnen beantragen, eigene Ermittlungsergebnisse in den Prozess einbringen und zum Prozessschluss auch ein eigenes Plädoyer halten. Am Ende des langen Verhandlungstages brummt mir der Kopf, aber ich weiß, ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Stefan E. ist kein unbeschriebenes Blatt. Im Gegenteil. Es gibt eine erschreckend lange Liste rechtsextrem und rassistisch motivierter Straftaten des Hauptangeklagten. Ein Brandanschlag auf ein Mehrfamilienhaus mit gerade mal 16 Jahren. 1992, da war er 19, ein Messerangriff auf einen Imam. Ein Jahr später ein Rohrbombenanschlag auf ein Asylbewerberheim. Und das sind nur die besonders schweren Straftaten. Markus H. wurde 2006 wegen Zeigen des Hitlergrußes zu einer Geldstrafe verurteilt. Ich erfahre von den Verbindungen der Angeklagten in die Neonazi-Szene Nordhessens. Trotzdem wird der Mitangeklagte Markus H. Anfang Oktober 2020 aus der Untersuchungshaft entlassen, weil das Gericht Zweifel an seiner Mittäterschaft hat. Weniger Zweifel gibt es allerdings an seiner Gesinnung. Auch seine StrafverteidigerInnen sind klar der rechten Szene zuzuordnen. Rechtsanwalt Björn Clemens, blonde Haare, Anzug mit passender Fliege, vertritt nicht nur MandantInnen aus dem rechtsextremen Spektrum. Vor einigen Jahren engagierte er sich auch selbst in der rechtspopulistischen Partei Die Republikaner. Anwältin Nicole Schneiders wiederum gründete mit dem Thüringer Rechtsextremisten Ralf Wohlleben den NPD-Kreisverband Jena und verteidigte Wohlleben später im Münchner NSU-Prozess. Ich frage mich, was es für dieses Verfahren und für den Rechtsstaat bedeutet, wenn Menschen mit rechtsextremer Gesinnung nicht nur auf der Anklagebank sitzen, sondern auch Robe tragen. Wie war das in den 1960er Jahren, als Gerhard Wiese die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt begleitet hat? Ihr erinnert euch, Gerhard Wiese, mein Freund und Vertrauter vom Anfang der Folge, der mich überhaupt erst auf die Idee gebracht hat, den Prozess zu verfolgen. Als ich ihm vom Verteidiger Björn Clemens erzähle, höre ich da vor allem den ehemaligen Staatsanwalt raus.
Das hört sich so nicht gut an, natürlich. Aber da er ja offen spricht, weiß man oder kann man entsprechend darauf reagieren. Nicht nur von Seiten der Staatsanwaltschaft, sondern auch von Seiten des Gerichts. Wenn ganz offenkundig ist, was er für Ansichten da vertritt.
Ich frage ihn nach den Verteidigern im Auschwitz-Prozess. Ob es unter ihnen auch Juristen gab, die das Weltbild ihrer Mandanten geteilt haben. Zuerst winkt Gerd ab. Das seien alles junge Pflichtverteidiger gewesen, die hätten nur ihre Arbeit gemacht. Dann hält er inne. Naja, zumindest an einen könne er sich noch gut erinnern. Dr. Hans Laternser, der schon bei den Nürnberger Prozessen 1945 bis 1949 als Verteidiger aufgetreten war. In der Nachkriegszeit engagierte er sich für die Freilassung von Kriegsverbrechern und stritt durch die Wehrmacht verübte Verbrechen konsequent ab. Auf den Tonbandaufnahmen des Auschwitz-Prozesses höre ich, wie der Anwalt immer wieder die Nebenklage angreift. Wie er Aussagen von KZ-Überlebenden als unglaubwürdig oder, bei denen, die inzwischen im Ostblock leben, als politisch beeinflusst darstellt. Seine Mandanten seien Opfer einer übereifrigen Justiz und das Gericht solle endlich einen Schlussstrich unter die deutsche Vergangenheit ziehen.
Der erste Nebenklägervertreter täte gut, nicht uns Deutschen, sondern anderen Staaten, die hierfür in Frage kommen, zuzurufen, wehe dem Volk, bei dem das Mitleid mit ihren Tätern größer ist als mit den Opfern. Nur auf Deutschland wird immer mit Fingern gedeutet und immer der Versuch unternommen, es auch in den internsten Dingen zu gängeln und ihm hineinzureden.
Aus meiner vagen Neugier für den Lübcke-Ahmed-I-Prozess ist inzwischen ein Fulltime-Job geworden. Und immer wieder die Fragen, hätten die Anschläge auf Walter Lübcke und Ahmed I. verhindert werden können? Warum stehen die beiden Angeklagten Stefan E. und Markus H. allein im Fokus des Prozesses? Was ist mit der Mordwaffe? Wer hat E. geholfen, sie zu besorgen? Warum wird bis auf wenige Ausnahmen das rechtsextreme Umfeld von E. und H. nicht genauer unter die Lupe genommen?
Ein Strafverfahren, das über die Schuld eines konkreten Angeklagten zu entscheiden hat, ist immer unterkomplex. Es muss auch unterkomplex sein, weil sein Fokus die Tat ist. Das ist bei monströsen Taten dieser Dimension schwer zu begreifen. Das ist vielleicht auch rechtspolitisch nicht immer leicht vermittelbar. Das ist ja auch ein Großteil der Kritik etwa am Münchner NSU-Verfahren und auch ein Teil der Kritik am Lübcke-Verfahren, soweit es um die Beteiligung von Markus H. geht.
Professor Matthias Jahn frage ich auch, wie man denn zukünftige Taten verhindern will, wenn sich das Gericht gar nicht das gesamte Umfeld der mutmaßlichen TäterInnen vornimmt. So eine Tat passiert doch nicht im luftleeren Raum. Da gibt es doch noch viele andere, die vielleicht in diesem Moment ähnliche Taten vorbereiten.
Die Justiz als Strafjustiz schaut immer in die Vergangenheit. Es ist immer retrospektiv, was wir machen. Und das in die Zukunft schauen, das ist Aufgabe des Verfassungsschutzes und der Nachrichtendienste.
Der hessische Verfassungsschutz hätte also genauer hinschauen sollen. Derselbe hessische Verfassungsschutz, Außenstelle Kassel, dessen Mitarbeiter beim rechtsextremen NSU-Mord am Internet-Café-Betreiber Halid Yozgat 2006 vermutlich zur Tatzeit am Tatort war und nichts unternommen hat. Derselbe Verfassungsschutzmitarbeiter soll sogar Mitte der 2000er auf Stefan E. oder zumindest auf dessen Umfeld angesetzt worden sein. Doch 2015, 4 Jahre vor dem Mord an Lübcke, hat der hessische Verfassungsschutz die Akte zu Stefan E. geschlossen. Er sei abgekühlt gewesen. Die Plexiglasscheibe, die mich vom Verhandlungssaal trennt, ist für mich lange die sprichwörtliche vierte Wand aus dem Theater. Ich schaue einem Schauspiel zu, bin selbst aber nicht Teil des Geschehens. Ein Gefühl, das sich erst an einem der letzten Verhandlungstage ändert. Ein Waffenexperte vom LKA ist als Zeuge geladen. Er soll zu einer nicht ordnungsgemäß entschärften Waffe aussagen, die bei Markus H. gefunden wurde. Der Waffenexperte sagt, er müsse die Waffe in seinem Labor auseinanderbauen, um die Einzelteile auf ihre Funktionalität zu überprüfen. Die Verteidigung von Markus H. beschwert sich lautstark. Der Zeuge solle die Waffe doch einfach jetzt hier im Gerichtssaal vor aller Augen auseinanderbauen. Die Staatsanwaltschaft protestiert, die RichterInnen verdrehen die Augen. Es ist schon fast Slapstick und ich muss trotz des ernsten Themas laut lachen. Da dreht sich der Verteidiger von Markus H. zu mir um und fährt mich an. Da brauchen Sie gar nicht so zu lachen, das ist mein Ernst. Auch Markus H. starrt mich an. Genauso wie Stefan E. und die RichterInnen. Ich muss schlucken. Diese Aufmerksamkeit ist mir sehr unangenehm. Und mir wird klar, der Gerichtssaal schaut zurück. In der nächsten Folge wird in Gerichtssaal 165c des Frankfurter Oberlandesgerichts das Urteil fallen. Ein weiterer Prozess bahnt sich an. Und in der Weimarer Republik finde ich noch mehr Parallelen zur Gegenwart. Rechtsextreme vor Gericht. Prozessbeobachtungen aus Saal 165c. Von mir, Marie Schwesinger. Folge 1. Botschaftstaten. Es sprachen Hüseyin Michael Cirpici und David Formweg. Ton und Technik: Henrik Manuk und Oliver Dannert. Assistenz: Levin Schwarzkopf. Regie: Eva Soloch. Redaktion: Anna Seibt. Besonderer Dank geht an Fabiola Eidlot und Julia Just. Die Tonbandaufnahmen vom ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess wurden uns vom Hessischen Landesarchiv zur Verfügung gestellt. Die genauen Aktenvermerke findet ihr online unter hörspielundfeature.de. Produktion: Deutschlandfunk 2024.